Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 82. Mein Name ist René, außerdem mit dabei vom Krankenbett die Alex.
Servus.
Und zurückgekehrt von einer Zugreise der Marvin.
Hallo.
Ich glaube, ich habe eindeutig die bessere Wahl gestern getroffen, habe auf 15 Euro extra Gebühr für Sky verzichtet, habe mich mit netten Leuten jede Menge Kuchen und Kaltgetränken in einen Park gesetzt. Das war, glaube ich, eindeutig die bessere Idee, oder?
Ja, könnte man so sehen. Also du hast auf jeden Fall nicht viel verpasst, außer großen Emotionswellen, viel Ärgernis und einem nicht wirklich ansehnlichen Spiel.
Das war ja das, was ich vorher befürchtet habe, so ein bisschen. Also ich habe ja vor zwei Wochen waren wir das letzte Mal hier unterwegs, gesagt, ich habe nicht wirklich Angst vor Aue, aber ich habe Angst vor unserer eigenen Mannschaft. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir entweder ein sehr langweiliges Spiel sehen werden, weil wir 4-0 grandios in Führung gehen und das Ding nachher locker über die Runde bringen, oder, was für mich irgendwie vorher schon so ein bisschen wahrscheinlicher war, es nicht so gut läuft und wir wieder dumm dastehen und unnötige Tore kassieren.
Ging mir genau umgekehrt. Also ich hatte richtig Bock auf das Spiel gehabt und ich habe es ja auch vor zwei Wochen im Podcast gesagt, Leute, jetzt macht mal locker, wer hat denn Angst vor Aue? Gegen die haben wir letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt, zweimal gewonnen. Die graue Maus der zweiten Liga, die machen mir keine Angst. Ich war richtig guter Dinge und irgendwie so ein bisschen euphorisiert von, oder habe mich auch so im Nachhinein ein bisschen täuschen lassen, von so Spielen wie, keine Ahnung, Testspiel gegen Valencia, was gut gelaufen ist, wo ein paar schöne Kombinationen dabei sind. Dann waren wir bei der U21-Nationalmannschaft, da hatte Sebastian Rode ein grandioses Spiel gemacht. Und es waren alles so Eindrücke, die in der letzten Zeit da waren, die mich euphorisiert haben und ich voller Vorfreude auf das Spiel geguckt habe. Und es fing ja auch eigentlich gar nicht so übel an. Also man hat gemerkt, als die Mannschaft rausgekommen ist, die ersten paar Minuten gelaufen ist, die wollten was erreichen, die haben aufs Tor gespielt. Da war der Gesichtsausdruck bissig. Wir hatten, glaube ich, in den ersten zwei, drei Minuten schon die ersten drei Ecken gehabt. Also da ist auf jeden Fall was gegangen.
Bis dann zur 90. beziehungsweise 19. bis beziehungsweise 20. Minute, als dann ein Rückpass vonstatten ging, ne?
Das war kein Rückpass, das war die hirnrissigste Aktion, die ich je gesehen habe. Also der Butcher, der hat ja nicht nur die eine unsinnige Aktion gemacht, der hat sich auch, keine Ahnung, ablaufen lassen. Da waren ein paar Sachen dabei. Der hat sich in dem Spiel bei mir jetzt komplett aus dem Kader rausgeschossen.
Butcher war ja schon in der ganzen Vorbereitung nicht wirklich gut. Er hatte wirklich kein einzig wirklich gutes Testspiel gemacht. Das hast du auch immer wieder gelesen. Da waren wirklich auch auch Valencia muss er auch nicht unglaublich geglänzt haben, wobei Demidov da auch noch mehr negativ rausgefallen ist. Ich denke, beide werden sie sich gestern auch wieder nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also das Problem fängt da an, wo wir es eigentlich schon vor dem Spiel gesehen haben, und zwar in der Innenverteidigung.
Genau, also eigentlich hatte das Spiel zwei Probleme gezeigt. Und es sind eigentlich zwei Probleme, das ist das, was ich eben gesagt habe, die ich mir durch so ein bisschen Augenwischerei habe eigentlich wegwischen lassen. Das eine Problem ist die Innenverteidigung und das andere Problem ist der Angriff.
Wir haben bis zum
16er gut durchkombiniert, gut gespielt. Das Mittelfeld hat was gebracht, aber also der Ocean war genauso ein Totalausfall.
Ja, aber dann stellt sich doch vielleicht eher sogar die Frage, war nicht die Herausnahme von Inui der entscheidende Faktor dafür, dass das Spiel nach vorne endgültig gelahmt hat? Natürlich musstest du einen rausnehmen. Aber okay, wenn du Inui, weißt du, was ich meine?
Fangen wir nochmal so konsequent von vorne an, weil das, was du sagst, ist absolut richtig und da waren noch mehr Wechsel dabei, die das Spiel komplett kaputt gemacht haben. Also die Wechsel vom Fee, die waren meiner Meinung nach unter aller Kanone. Aber fangen wir nochmal an bei der Szene in der 18., 19. Minute, ich weiß nicht mehr genau, wann es war.
Ja, genau da, 19.
Der Butcher. 20. Butcher genau. Hätte alles machen können, der hatte den Ball am Fuß, wollte einen Rückpass auf Nikolov spielen und tritt am Ball vorbei. Also total dämlich. Sein Gegenspieler war rechts von ihm, das heißt, der hätte einfach nur den Ball nehmen müssen, sich einmal mit einer Drehung nach links wenden müssen und wäre in die andere Richtung gelaufen. Das wäre eine bessere Alternative gewesen, anstatt A, den gefährlicheren Weg des Rückpasses zu nehmen und dann halt auch noch am Ball vorbeizutreten. Also ich glaube, er hat ihn mit den Stollen noch so ein bisschen gestreift. Dann kommt aber das Ding an sich. Ich weiß nicht, habt ihr mal Ausschnitte vom Spiel gesehen oder habt ihr euch Wiederholungen von der Szene mit dem Trapp angeguckt?
Nein, ich habe es ganz bewusst gemieden, dass ich wollte mir die Stimmung nicht vollständig zerstören lassen.
Auf was willst du denn hinaus?
Also es ist keine große Diskussion da, aber meiner Meinung nach war das eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, weil die Berührung, die da war, die war so minimal, dass ich sie in den Wiederholungen und der Zeitlupe nicht eindeutig sehen konnte.
Ja, das habe ich auch. Ich habe es, wie gesagt, ich bin ja eben gerade erst heimgekommen von der Stunde. Ich habe es nicht gesehen, aber das habe ich auch mehrfach jetzt auch gelesen, dass es nicht der klarste Elfmeter aller Zeiten war. Also natürlich, klar, bei so einer leichten Berührung, da nimmt der, ich glaube, der Silvestre war das, nimmt es natürlich dankbar an und fädelt sich ein. Aber im Endeffekt hätte es jetzt auch keine zwanghafte Situation sein müssen, ne?
Da war noch nicht mal was eingefädelt. Also der ist über den Trapp drüber gesprungen und streckt auf einmal sein Bein aus und kriegt das Bein aber nicht so weit runter, wie der Trapp sich wegbückt. Und meiner Meinung nach berührt er ihn nicht. Also ja. Der ist nicht irgendwie in den Arm rein oder sonst irgendwas, sondern das war eine Aktion beim über ihn drüber fliegen, springen, hat er versucht, den Stollen noch irgendwie an den Körper zu kriegen. Und meiner Meinung nach war das eine Fehlentscheidung. Gut, dann kommt natürlich direkt der Elfer und die rote Karte.
Genau, ja, wie das halt so ist.
Genau, das ist halt, wie es ist. Also darüber braucht man nicht zu diskutieren. Da wird jedes Mal drüber diskutiert, wenn die Entscheidung da ist. Doppelte Bestrafung, ja oder nein. Ist halt so, muss man mit leben.
Und dann nimmt das Spiel halt seinen Lauf bei gefühlten 40 Grad, aber wahrscheinlich waren es 32, 33, knallende Hitze. Dann ist es halt auch ein bisschen problematisch, da nochmal zurückzukommen mit 10 Mann. Ne? Es ist immerhin ein Zweitligist und unsere Mannschaft hat auch von Anfang an eigentlich nicht ihren wirklich besten Tag gewischt.
Genau, also das war tatsächlich ein gebrauchter Tag. So, was dann kam, war Inui raus, Nikolov rein. Auch ich kann die Entscheidung verstehen und es war zu dem Zeitpunkt einfach auf Nummer sicher gegangen. Die Entscheidung wäre gewesen Meier oder Inui. Mhm. Das waren so die zwei Optionen, die er hatte zum Wechseln. Meiner Meinung nach hat er den Wechsel aber wieder ein bisschen korrigiert, indem er nachher den Köhler reingebracht hat, weil er nämlich gemerkt hat, dass er so ein bisschen kreativeres Element im Spiel braucht.
Ja.
Weil das der Meier einfach nicht bringt. Und sowohl Meier als auch Ocean waren vorm Tor ungefährlich. So, aber das Problem war, dann nachher auch noch den Demidov rauszunehmen und dafür den Celozzi zu bringen. Also in dem Moment hatten wir halt überhaupt keine Innenverteidigung mehr.
Absolut, also ich habe das ja nur gelesen, aber kam für mich dann auch absolut konzeptlos rüber, ja. Dann hattest du wirklich ja gar keinen mehr in der Innenverteidigung. Ich meine, du hättest ja, Zambrano war ja schon auf der Bank, im Zweifel hättest du ihn ja einwechseln können oder weiß auch gar nicht, warum du halt diesen Wechsel in der Innenverteidigung machst, weil Celozzi ist ja auch nicht großartig offensiv oder hat man von dem dann noch was gesehen im Spiel?
Das ging ja gar nicht. Also das Problem, nee, ne? Der Oczypka zum Beispiel, der hat bis zu dem Part, wo auch der Köhler reinkam, ein ganz gutes Spiel eigentlich gemacht, aber der musste halt in der Innenverteidigung mit aushelfen, weil neben dem Demidov auch keiner mehr da war. Nachher kam der Celozzi da hinten noch mit hin. Was wollen die drei denn machen? Also du hast im Prinzip einen Jungen, einen Celozzi und einen Oczypka nachher da spielen, die sich die Positionen alle teilen müssen. Der Oczypka musste sich mit Köhler nach vorne abwechseln. Der Köhler musste mit nach hinten arbeiten, teilweise auf links nach hinten gehen in die Innenfahrt. Also es war halt ein komplettes Durcheinander. Mhm. Und es war ein System für mich erkennbar, nachdem wir nur noch mit 10 Mann gespielt haben.
Und das Problem ist halt im Endeffekt, dass Chancen sich kaum herausgearbeitet wurden. Das ist schon, also wie viel konkrete Chancen hatte die Eintracht? Also von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, keine, oder? So richtige, eine Torchance?
Doch, es waren schon ein paar da. Also der Meier, der hat eine Chance gehabt, wo er ja im Prinzip den Ball nur noch hätte reinschieben müssen und da schiebt sie halt den Torwart in die Arme. Okay. Der Rode, der hat ein, zwei schöne Dinger gehabt, wo er aus 20 Meter Entfernung abgezogen hat. Das Problem war einfach, dass Aue hinten super dicht gestanden hat. Und da ist halt nach wie vor das Problem, was wir letztes Jahr auch hatten, und das zeigt sich natürlich auch dieses Jahr, wenn du keine wirklich neuen kreativen Spieler vorne mit drin hast, hast du das gleiche Problem wie im letzten Jahr. Wir haben bis zum 16er gut durchgespielt, gut durchkombiniert, aber es fehlt dann halt der Pass. Und was du da halt dann auch merkst, an so einem Tag wie gestern, wo es 36 Grad sind, ich will es nicht da drauf schieben, aber natürlich erschwert es das, weil du hast schon gemerkt, dass die Laufwege oder dass die Laufbereitschaft der Mannschaft geringer war. Und wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die hinten drin mit 11 Mann versucht, das Tor zuzunageln, dann musst du viel laufen und musst halbwegs kreative Ideen haben.
Ja.
Es ist halt beides nicht. Also ein Meier ist kein Kreativspieler.
Das war aber wirklich noch nie. Ja, also wer das heute noch denkt, der hat dann wirklich einen Fehler gemacht.
Ist er auch nicht. Aber dann hätte es vielleicht, ja, hätte, wäre, wenn, ne? Also vielleicht gebracht, wenn ein Inui drin geblieben wäre und stattdessen der Meier rausgegangen wäre. Ich meine, wir haben vorne eine Spitze gehabt mit dem Ocean, der ist groß, der ist bullig, der hat ähnliche Eigenschaften wie ein Meier. Das heißt, du hast zwei gleiche Spielertypen drin gelassen und dir den kleinen Wusel rausgenommen. Ja.
Was willst du machen? Im Endeffekt steht dann das 0-3 da, vielleicht in der Höhe ein bisschen zu krass, ne? Aber im Endeffekt ist es halt beschissen, dass wir schon wieder in der ersten Runde raus sind.
Das ist halt das große Problem dabei. Also in der Arsch, klar kann das immer mal passieren, aber wir haben es halt nicht so dicke. Das letzte Jahr war teuer genug und dann passiert uns gleich wieder so eine Kacke. Und da ist das Ärgerliche dabei. Also der Fede hat ein Interview heute im Kicker gegeben und wusste auch nicht so recht, wem er jetzt einen Vorwurf machen soll. Und hat dann im Endeffekt gesagt, naja, eigentlich kann man so richtig keinem einen Vorwurf machen. Da hat er auch recht, aber nichtsdestotrotz ist die Situation am Ende des Tages blöd.
Ja, ich meine, ich akzeptiere auch die Tatsache, dass die Verkettung unglücklicher Umstände wirklich am gestrigen Tag eklatant war. Wie gesagt, wir haben erst darüber gesprochen. Man muss auch keinen Elfmeter und eine rote Karte unbedingt zeigen. Ja, muss nicht zwingend jetzt sowas gewesen sein. Jetzt war es aber ein Elfmeter und rote Karte, dann musst du damit leben. Und bei der Hitze, dann ist es auch ein Zweitligist, ist kein Viertligist, Fünftligist. Ja, ich meine, da ist es halt schwierig, wieder zurückzukommen. Das ist ganz klar. Natürlich ist es auch blöd gelaufen, aber Fakt ist einfach, dass wir uns anscheinend viel zu leicht immer das nehmen lassen. Wir lassen uns diese Chance im Pokal, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch nicht genügend visualisiert, vielleicht wird es nicht genügend klar gemacht, aber mir kommt so vor, als nehmen wir diesen Pokal immer zu leicht.
Ja, ich weiß nicht, ob du da jetzt rauslesen kannst, dass wir den Pokal zu leicht nehmen.
Aber in den letzten Jahren, weißt du, das ist ein Trend, der sich nachdem wir mal im Finale waren im DFB-Pokal, immer fortgesetzt hat. Wir sind immer rausgeflogen und meistens gegen wirklich schwächere Gegner. Ich erinnere an Rostock, die wir zu Hause nicht schlagen konnten. Letzte Saison, das war auch unnötig. Wir fliegen gegen lauter Gegner raus und jetzt gegen Aue brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Natürlich war es jetzt auch teilweise unglücklich, ganz klar. Aber für mich wird seit Jahren diese Chance DFB-Pokal nicht für voll genommen. Und das ist eine Grundsatzdiskussion, der muss sich die Eintracht dann auch immer mal stellen, wenn sie mal mehr erreichen will, als gerade so den Nichtabstieg zu schaffen.
Es ist für das finanzielle Weiterkommen der Eintracht sicherlich sinnvoller, wenn du da auch weiter mitkommst, weil du ja dann doch immer mal ein bisschen Geld in die Kasse kriegst, die wir da auch ganz klar brauchen. Und das brauchst du ja dann erst recht, wenn du dich da auch irgendwo in einem halbwegs vernünftigen Mittelfeld festsetzen wird. Oder dem Aspekt ist das natürlich ein Punkt, aber ich weiß jetzt nicht, also ich würde da jetzt nicht rauslesen, dass wir das aufgrund der Häufigkeit dann jetzt nicht ernst genug nehmen.
Also ich finde schon, das ist auch nicht eine These, die ich halt jetzt irgendwie mir jetzt erst einfällt, sondern das ist schon im letzten Jahr eigentlich ganz klar geworden. Ich weiß nicht, für mich kommt es irgendwie so rüber, weil auch, guck dir mal, wie jetzt die Reaktionen waren. So nach dem Motto, naja, was sollen wir jetzt machen? Jetzt sind wir halt rausgeflogen oder irgendwie Ausreden suchen. Das gefällt mir einfach nicht. Für mich wird wieder viel zu viel Alibis gesucht.
Da gebe ich dir, ja.
Die letzten zwei Tage waren halt so Kommentare, die jetzt rumgelaufen sind und alles wieder schlecht geredet haben. Also es waren halt genügend Leute da, die jetzt auch schon wieder sagen, oh, geht mir das alles auf den Sack und alles scheiße. Es ist nicht alles scheiße. Also es sind viele Sachen in der Vorbereitung einfach gut gemacht worden und ich glaube auch, dass wir eine gute Chance haben, ein paar schöne Spiele in der ersten Liga zu zeigen und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Da bin ich nach wie vor überzeugt. Klar haben wir Probleme. Klar sind unsere Stürmer momentan ja mit begrenzten Fähigkeiten ausgestattet. Klar ist die Innenverteidigung nach wie vor ein Problem. Klar ist das Ausscheiden im Pokal für den Arsch. Aber es ist nicht alles scheiße.
Ja, aber ganz ehrlich, auch diese ganzen Tests, die im Vorhinein gemacht wurden, da sagst du ja selbst, du hast ja irgendwie, das ist Augenwischerei, das da, was da betrieben wurde. Valencia hat nicht mit voller, hat nicht Vollgas gegeben. Ich meine, Red Bull Salzburg hat auch nicht mit der ersten Mannschaft konsequent auf, ist auch nicht mit der ersten Mannschaft konsequent aufgetreten. Also die Ergebnisse, die da erzielt wurden, die haben wenig Aussagekraft. Und ich weiß nicht, das ist jetzt halt ein krass negatives Beispiel jetzt mit Erzgebirge Aue, aber Fakt ist halt, wir müssen uns jetzt auf eine knallharte Erstligasaison einstellen.
Es geht ja gar nicht um die Ergebnisse, die da erzielt wurden. Es geht einfach nur um die positiven Momente, die im Spiel einfach da gewesen sind. Und es sind halt einfach Sachen, dass das Spiel von uns deutlich ansehnlicher ist, wie es noch vor 2-3 Jahren war.
Ja gut, aber unterm Strich bringt dir ein ansehnliches Spiel auch nichts, wenn du die Tore nicht machst. Also dann können die auch noch so ansehnlich spielen, wenn wir dann jedes Mal 3-0 verlieren, dann bringt mir das ansehnliche Spiel auch nichts. Dann gehen wir halt ansehnlich unter.
Aber nicht, wir verlieren aber nicht jedes Spiel 3-0. Wir haben jetzt ein Spiel 3-0 verloren. Und das war auch noch unter gewissen Umständen. Also es ist, ich bin davon überzeugt, wenn das nicht passiert wäre, hätten wir gewonnen. Wir hätten nicht haushoch gewonnen. Das wäre ein Kampf bis zur 90. Minute gewesen. Aber wir hätten zu 11 das Tor irgendwann gemacht.
Jetzt hast du ein Schlüsselwort genannt. Kampf bis zur letzten Minute. Ist diese Mannschaft in der Form eigentlich dafür gemacht, zu kämpfen?
Sie haben sich auf jeden Fall gestern auch nach dem 2-0 nicht aufgegeben.
Okay.
Weiterhin, wir hatten keine Ahnung, also gefühlte 70% Ballbesitz. Wir waren die spielmachende Mannschaft, obwohl wir zu 10 waren. Aber Aue steht nun mal mit 11 Mann hinten am 16er.
Genau, ja, das kam schon, ja, wenn es gebraucht hat, da kannst du manchmal nichts anfangen, das ist schon klar.
Was ja auch durchaus zu erwarten ist. Also wenn die 2-0 führen und merken, oh, die anderen haben mehr Ballbesitz, dann ist doch klar, was die machen. Dann stellen die sich mit Mann und Maus da hinten rein. Also das würden wir doch auch nicht viel anders da machen.
Haben die nach dem 1-0 schon gemacht?
Ja, natürlich. Hätte ich ja auch als Trainer dann draußen gestanden und hätte alle mal nach hinten gewunken. Also da wäre ja blöd, wenn ich es nicht tun würde.
ja, aber das ist halt einfach schwierig, dagegen zu spielen. Und es ist halt noch schwieriger bei 36 Grad und es ist noch schwieriger mit 10 Mann.
Ja, das ist klar.
Man kann nicht die Ergebnisse der Testspiele ranziehen und sagen, wir haben eine Top-Mannschaft. Man kann aber auch nicht das eine Ergebnis gegen Aue ranziehen und sagen, es ist alles scheiße und wir hängen mittendrin im Abstiegskampf. Die Saison hat noch nicht angefangen.
Nee, das denke ich auch, dass du jetzt nicht komplett pauschalisieren kannst. Aber ich denke, das soll schon ein Warnschuss auch nochmal sein. Weil ich denke, ich bin mir hundertprozentig sicher, und das war davor auch schon klar, dass die Innenverteidigung der Wackler sein kann.
Ja, aber jetzt das
gerade am Anfang.
Das wusste doch auch vorher jeder. Also es war doch jedem klar.
Ich hätte aber nicht gedacht, na gut, ich hätte nicht gedacht, ich meine, wie willst du sagen, wie kam dieser Fehler von Butcher zustande? Da ist auch eine gewisse Unkonzentriertheit dabei.
Ja, also bei dem pauschalisiere ich jetzt. Also das war selten dämlich. Und ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist, was du eben gesagt hast, von wegen die ganze Vorbereitung schon scheiße gespielt. Der hat sich gestern teilweise, hat er sich da stehen lassen von den Angreifern von Aue, wie so ein kleiner Schuljunge aus der D-Jugend. Also der hat wirklich kein gutes Bild in der ersten Halbzeit abgegeben. Das war richtig schlecht. Den rauszunehmen, das war eine gute Entscheidung. Aber dafür unbedingt so ein jeder spielt auf jeder Position System einführen müsste und den Köhler reinzubringen, da hätte man vielleicht mal drüber nachdenken können, einen Zambrano reinzubringen oder der Celozzi, der ja durchaus auch in der Innenverteidigung spielen kann, den hätte hinstellen können. Aber da die komplette Verteidigung schon aufzugeben und dann nachher auch noch einen Demidov rauszunehmen, war halt echt schwierig. Aber wie gesagt, Butcher ist mir ein Buch mit 7 Siegeln. Der hat auf Außen letztes Jahr 2-3 ganz gute Spiele gemacht. Und danach ging es aber stetig bergab.
Ja, und aber ich finde
Position kann.
Ich finde es halt verwunderlich, weil Butcher eigentlich bei Freiburg eigentlich immer eine gute Rolle gespielt hat und eigentlich so krass auch nicht abgefallen ist, wie das jetzt bei uns der Fall ist. Ja. Aber gut, das sei mal realistisch, wenn Anderson wirklich fit ist und Zambrano sich auch einigermaßen fit präsentiert, dann bleibt wahrscheinlich kein Raum für Butcher.
Nee, denke ich auch nicht. Also ich glaube, der Zug ist tatsächlich abgefahren. Mich hat auch ein Demidov bis jetzt noch nicht final überzeugt. Ich meine, das Spiel war jetzt auch ein blödes Spiel, um sich da wirklich ein Urteil bilden zu können. Mhm. Wenn du als alleiniger Innenverteidiger da rumläufst, ja, auch schwierig, da sich eine Meinung zu bilden. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber so richtig überzeugt hat er mich noch nicht. Ich könnte mir, oder ich wäre auch offen für eine Kombination Anderson-Zambrano.
Gut. Spiel ist rum, jetzt sind wir raus. Uns geht's ja, sage ich mal, mehr oder weniger zum Glück nicht als einziger Bundesligist so. Das ist ja ein Schicksal, was viele Erstligisten mit uns teilen.
Den einen oder anderen hat's, glaube ich, erwischt, ja.
Ja, das...
Ich noch gelacht.
Ach ja, gelacht. Ich muss sagen, im Pokal weiß da echt nie, was passiert. Also gegen, also Hoffenheim war schon grandios, ja. Aber,
ja, aber auch das... Krass. Also ich hab das Spiel nicht ganz gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung in der ARD gesehen, am Samstagabend so gegen 6. Das war zu krass. Also wenn du dir da nur die Szenen anguckst, also wenn da der Heutzer nicht im Spiel war, dann weiß ich auch nicht. Also was der Wiese, das 4-0, das war ja, was kann dem noch nicht passieren? Also.
Aber da musst du mal ganz ehrlich sagen, da siehst du schon noch den Unterschied zu der Niederlage von uns und zur Niederlage von Hoffenheim. Ne? Es war schon mal auch selbst ein Leistungsunterschied, ne?
Definitiv. Also die haben sich bis auf die Knochen blamiert und die haben halt wirklich, also die haben halt wirklich eine Show abgeliefert, die seinesgleichen sucht. Und bei uns ist es halt scheiße gelaufen.
Mhm. Naja, vielleicht sollten wir genau mit diesem Gefühl jetzt mal nach vorne blicken. Lassen wir das Pokalspiel sein. Kann man jetzt nichts mehr ändern dran.
Genau. Scheißegal-Pokal.
Dann wären wir halt nur deutscher Meister dieses Jahr, reicht ja auch.
Und wenn es sein muss, machen wir nächstes Jahr ein Trainingslager in der Türkei und holen auch noch einen Antalya Cup. Alles Trophäen, die man gebrauchen kann.
Ja, aber ich weiß nicht. Wenn der Metallpreis steigt, können wir es vielleicht gewinnbringend verkaufen, ja.
Steht der eigentlich im Museum?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Niemals. Der wird Kayo auf irgendeiner Tankstelle für eine Flasche Wodka eingetauscht haben oder so.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Kayo bei irgendeiner Tankstelle vor so einem Leergutautomaten steht und versucht, das Ding durch den Flaschen, durch die Flaschenöffnung da reinzudrücken.
Gibt es aber maximal 18 Pfand.
Er musste aber noch 2 Cent drauflegen.
Ja. Naja, gut.
Ich freue mich aber, dass der Kayo immer noch bei uns ist.
Im Geiste wird er immer bei uns sein.
Dieses, mit euch.
Genau, dieses Thema mit diesen Verstärkungen. Zambrano, und wie spricht sich der andere Alex, was du extra auswendig gelernt?
Nachdem der Marvin mich 10-mal korrigieren musste, kann ich es jetzt auch QMA. Kein Applaus oder so?
Okay.
Jorge QMA, der unglaublich viel Eindruck bei seiner letzten Station in Kaiserslautern gemacht hat. So, dass ich kein einziges Tor von ihm weiß auf Anhieb, aber es waren ja auch nur 2. Danach hat er sich eine große Verletzung zugezogen. Und jetzt scheint er wieder fit und auf dem Weg zur Eintracht zu sein, beziehungsweise ja schon im Training, ne?
Ja, das ist so mit der Grund, weswegen ich nicht so weiß, was ich von dem halten soll. Also so jetzt erstmal so rein vom Papier her passt er halt wunderbar in unser Scouting-Profil. 2 Tore und große Verletzung. Check, alles, was er braucht. Aber mehr... Ich weiß nicht, also so richtig begeistern tut's mich nicht.
Also von dem, wie es jetzt momentan aussieht, scheint es wirklich so zu sein, dass es trotz der Tatsache, dass wir ja jetzt eine Neuverpflichtung mit Kulmar getätigt haben, im Vergleich zu Idrissou jetzt sogar eine Ersparnis ist. Weil Idrissou muss anscheinend einen besseren Vertrag gehabt haben, also muss teurer gewesen sein. Für den haben wir noch Ablöse bekommen. Ich glaube nicht, dass da jetzt großartig Ablöse geflossen ist nach Brügge für QMA. Im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation. Das heißt also eigentlich bilanztechnisch eher sinnvoll, anstatt dass es wirklich so sinnvoll ist, einen neuen schlagkräftigen Stürmer geholt zu haben. Weil das ist genau das Problem, was wir vielleicht mit ihm haben werden.
Ja gut, aber Idrissou hatte einen entscheidenden Vorteil. Er hat Tore geschossen.
Richtig.
Bitte ergänzen Sie hier.
Ja, also ich sag mal, für Idrissou haben wir ja auch schon. Der Hoffer ist nach wie vor da, aber ob Kuemaha irgendwie auch mal einspringen kann, wenn mal gar nichts geht, so wie jetzt zum Beispiel gegen Aue, da hast du einfach gesehen, wir haben keinerlei Optionen.
Ja.
Den Hoffer kannst du als einzige Spitze nicht spielen lassen.
Nein.
Das ist einfach nicht sein Ding. Und dann hast du einen Kuemaha, der lange Zeit jetzt verletzt war, der mit Sicherheit noch nicht fit ist, dem auch einfach Spielpraxis und alles Mögliche fehlt, weil er einfach jetzt lange raus war, hast du mal die Situation, dass ein Ocean nicht trifft, was eigentlich mal absehbar wäre, dann stehst du ganz schön dumm da.
Ja, gerade dafür, dass halt Ocean in der ersten Liga logischerweise noch gar keine Erfahrung hat. Du weißt nicht, wie sich ein Ocean in der ersten Liga macht. Genau das ist halt das Problem. Und ich meine, Kolmar hat ja jetzt in der seit seiner Verpflichtung schon immens viel negative Kritik bekommen. Also auch von Fanseiten, von wegen, was ist das für eine Schrottverpflichtung und so. Ich meine, er selbst kann am wenigsten dafür. Ich meine, der hat das Angebot bekommen, es war besser als wahrscheinlich in Brügge auf der Bank zu sitzen. Aber es wird halt schwierig, ihn als gleichwertigen Ersatz für die Spieler zu sehen, die wir letzte Saison da hatten.
Das glaube ich eigentlich nicht. Also für mich ist die Verpflichtung auch irgendwie so, den hätte man auch verpflichtet, wenn Idrissou geblieben wäre. Weißt du, also dann hätte das Ganze auch Sinn gemacht, dass du mit 4 Stürmern agierst, ja. Also jetzt nicht agierst, aber dass du halt 4 Stürmer im Kader hast. Du hast einen Idrissou und einen Ocean, die sich um die Position der einzigen Spitze streiten. Du hast einen Hoffer, der ein Ergänzungsspieler ist, wenn du mal mit einem anderen System spielen willst. Und du hast einen Kuemara, den du langsam ranführen willst, so wie der Hübner das auch gesagt hat. Ein Spieler, der mal 10 bis 12 Spiele machen kann, wenn es gut für ihn läuft. Mal das ein oder andere Tor schießt und den du aufbauen kannst und gucken kannst, was wird mit dem. Aber das ist für mich keine Verpflichtung, der Idrissou ist jetzt weg, jetzt brauchen wir jemand anderen.
Aber dann implizierst du praktisch, dass wir theoretisch noch einen Stürmer holen sollten.
Ja, aber das Geld ist halt nicht da.
Genau, das fehlt uns jetzt durch diese Pokalgeschichte halt noch mit.
Ja, wären wir im Pokal mal deutlich weitergekommen, also deutlich weiter und nicht jetzt in die zweite Runde, dann hätte man drüber nachdenken können, ob man im Winter mal noch jemanden verpflichtet, weil dann hätte es wieder 2-3 Euro in die Kasse gespült. Aber die Chance ist jetzt eigentlich auch durch.
Ja. Ja.
Du hast einfach sonst jetzt auch bis zum Winter keine Möglichkeit mehr Einnahmen zu generieren. Oder du mahnst halt ein paar Fans ab, geht auch, aber kriegst du jetzt auch nicht so schnell Kohle mit in die Kasse.
Und kommt auf die Masse drauf an. Volle Kraft auf die Meisterschaft und in die Rechtsabteilung.
Und insbesondere ist es ja halt auch so, die Spieler, die du noch verkaufen wollen würdest, die wollen nicht gehen. Schau dir das an, das unwürdige Gezedere jetzt mit Rob Friend. Was mir übrigens auch ein bisschen auf den Sack geht, weil auch von Seiten der Eintracht finde ich das fast schon unmenschlich, wie er behandelt wird, auch wenn es natürlich eine eiskalte Vertragspokerei ist. Ne? Aber er sagt, naja gut, die Eintracht will mich loshaben, dann einen Auflösungsvertrag, dann gibt mir eine Abfindung. Ja, das will die Eintracht auch nicht.
Hat er ja auch recht, aber du hast die Art und Weise, wie sie da jetzt momentan vorgehen und ihn so gnadenlos da aufs Abstellgleis stellen.
Das ist schon krass.
Es ist Taktik, es ist nachvollziehbar, dass sie ihn dazu bewegen wollen, diesen Schritt zu tun. Aber die Art und Weise ist nicht wirklich berauschend. Aber dieses Thema Art und Weise, wie mit Leuten umgegangen wird, das kennen wir ja jetzt, nicht?
Das ist ein altbekanntes Thema. Aber wie gesagt, und solange Rob Friend nicht geht, haben wir noch weniger Spielraum. Wenn Rob Friend gehen würde, eine Ablöse würden wir eh nicht bekommen, aber er wird wahrscheinlich auf der Gehaltsliste einigermaßen für Entspannung sorgen. Da wird theoretisch vielleicht nochmal eine Leihe rausspringen. Aber Fakt ist, einen Top-Stürmer kriegst du wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr. Oder die Eintracht bemüht sich auch nicht um die. Das hättest du mal früher machen können. Es gab den einen oder anderen, Rosenberg, die dann zu Santander gegangen sind. Das wäre auch ein Spieler gewesen, den hättest du bei der Eintracht ganz gut gesehen. Aber gut.
Ja.
Also wir hatten verschiedene Optionen durchdiskutiert, auch was der Jesus vor 2 Wochen vorgeschlagen hat hier mit Lakic. Wäre alles eine Nummer höher gewesen wie Kuemaha.
Ja. Lakic wäre immer noch eine Option, weil er ja anscheinend immer noch keine Rolle bei Wolfsburg spielt, trotz der Tatsache, dass ja da der Helmes verletzt ist, aber Lakic ist immer noch außen vor. Keine Ahnung, aber wenn du kein Geld mehr hast, wir haben fast 6 Millionen ausgegeben für die ganzen Spieler jetzt. Da ist halt auch irgendwann Schluss mit lustig. Wir sind Aufsteiger. Solange wir jetzt nicht noch einen verkaufen für elendig viel Geld, dann sieht's halt wirklich mal schlecht aus. Und das ist halt jetzt das Problem. Müssen wir sehen, wie wir offensiv halt zurande kommen. Problem ist halt auch zusätzlich, und das ist halt sehr, sehr schade, dass auch bei der U23 oder auch U19 eigentlich kaum ein Stürmer da ist, den du ranziehen könntest. Also im ganzen Stürmerbereich ist es bei der Eintracht sehr eng gesät.
Ja gut, also ich sag mal, was du sagen musst, ist, das ist zwar auf der einen Seite sehr riskant, was wir mit den Stürmern machen, auf der anderen Seite haben wir aber auch viel ins Mittelfeld investiert und da haben wir mittlerweile echt ein paar ganz gute Spieler beisammen, die sich alle um ihre Positionen streiten. Du hast auch in einem Spiel gegen Aue ein bisschen zumindest schon mal gesehen, dass auch ein Rode und ein Schwegler versuchen, offensiver zu agieren und sich wesentlich mehr abzuwechseln, dass auch ein Schwegler wieder mit nach vorne geht und vielleicht auch mal den Weg zum Tor sucht, was er auch gemacht hat. Und wenn das halbwegs so läuft wie im letzten Jahr, haben bei uns zusätzlich zu den Stürmern halt auch extrem viele offensive Mittelfeldspieler mal wieder Tore geschossen, was wir auch lange Zeit nicht hatten. Und das ist halt einfach ein Punkt, auf den ich baue, dass wenn es im Sturm mal nicht läuft, dass dann die Leute aus dem offensiven Mittelfeld mit in die Bresche springen. Und das ist ja dann auch meistens so ein Eigenläufer, wenn da zwei, drei Tore mal gefallen sind, dann trifft auf einmal auch der Stürmer wieder. Mhm. Und das ist einfach so eine Entwicklung, auf die ich hoffe. Nichtsdestotrotz ist es schon ein gewisses Risiko, mit dem wir hier spielen.
Und dann haben wir uns ja zusätzlich jetzt noch auf der Innenverteidigerposition verstärkt. Da eigentlich eine relativ akzeptable Verpflichtung, auch wenn man natürlich über die 1,2 Millionen Ablöse sprechen kann. Zambrano, was haltet ihr davon?
Kann ich noch gar nicht viel zu sagen. Also er hat letztes Jahr auch nicht in der ersten Liga gespielt. Muss man abwarten.
Also ihr habt ja, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast, wo ich letzte Woche mal kurz eingeladen war, den Sci 90, da haben wir auch das Thema Zambrano gehabt und da ging es unter anderem darum, da hat ein Schalke-Fan berichtet, dass er, Zambrano war ja auch mal bei Schalke und hat ja da auch mehrere Spiele gemacht, er hat ihn immer für einen Spieler gesehen, der wirklich das Potenzial, das Zeug hatte, auch hat, in der ersten Liga zu spielen und die Spiele, die er für Schalke gemacht hat, waren auch ziemlich solide. Klang jetzt für mich gar nicht so schlecht, aber Alex, du hast vollkommen recht, der muss sich natürlich jetzt auch erstmal in der ersten Liga beweisen. Es ist halt kein Spieler, der in der ersten Liga etabliert ist. Wo du sagen kannst, der ist 32 Jahre alt, der hat jetzt schon eine Weile hier was mitgemacht. Der ist jetzt eine sichere Bank für die erste Liga.
Ja, also der ist halt auch noch jung. Für mich ist es im Moment so ein leichter Kajo-Effekt. Nach der Aktion, die der Butcher da gerissen hat, ist das meine große Innenverteidiger-Hoffnung und ich hoffe, dass er ganz oft spielt und ganz, ganz gut spielt.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist halt eher so der Strohhalm, nach dem ich greife und den Heilsbringer, den ich suche.
Ja, es ist halt so, auf jeden Fall ist Zambrano ein Spieler mit Charakter. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine Angelegenheit. Du hast dir jetzt hier keinen ganz farblosen Menschen geholt. Der hat auch schon das eine oder andere Mal eine rote Karte gesehen. Das ist jetzt nicht allein, spricht jetzt nicht allein für seinen Charakter, aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, der mit Profil. Und ich denke auch, dass er das Potenzial hat, uns weiterzuhelfen, gerade wenn du siehst, dass es momentan in der Innenverteidigung sowieso mehr nach Elend aussieht.
Also ich tue mich da auch ähnlich wie Alex schwer. Ich weiß nicht so richtig, wie ich ihn einschätzen soll. Die nächsten Spiele sind so die Bewährungsprobe. Da wird sich zeigen, was man von ihm, was man da von ihm halten kann. Ja, das ist an der Stelle jetzt einfach schwierig zu sagen, passt da nicht. Ich lege jetzt auch erstmal viel Hoffnung auf ihn, weil ich doch glaube, dass wir in der Konstellation, wie wir es gestern da gesehen oder gelesen haben, nicht so wirklich bereit sind. Vielleicht kann er da ein bisschen was reißen, aber es wird sich zeigen in den nächsten Spielen.
Ja, vor allen Dingen, also das muss ich ja auch noch ein bisschen einspielen. Also egal in welcher Konstellation wir jetzt auflaufen, die Konstellation hat noch nicht zusammengespielt. Demidov Butcher wird's definitiv nicht. Also da bin ich mir sicher, dass auch ein Armin Fee da unserer Meinung ist und das nicht als die Innenverteidigung seiner Wahl auflaufen lässt. Bleiben die Kombinationen Demidov Andersen oder Andersen Zambrano. Also, dass der Andersen, sobald er fit ist, seinen Stammplatz wiederbekommt, da bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Die Frage ist nur, wer ist der zweite Mann nach ihm?
Ja.
Würde ich jetzt momentan auf Zambrano tippen, zumindest wenn man so den Aussagen von Armin Fee in der Presse glauben kann, aber auch er wird sich da sicherlich dann umentscheiden oder seine Entscheidung anpassen, je nachdem, wie es dann in den ersten Spielen läuft.
Klar. Aber wie die Alex ja schon richtig gesagt hat, die ersten Spiele sind so oder so, da spielst du mit einer uneingespielten Mannschaft. Und da können wir nur hoffen, dass es einigermaßen gut funktioniert und dass es vielleicht besser läuft, als es natürlich jetzt beim ersten Spiel, beim Spiel im Pokal der Fall war. Du musst da jetzt auch ein bisschen Glück haben, ja, und der eine oder andere muss vielleicht auch über sich hinauswachsen. Das ist halt genau das Problem, ja. Du spielst mit einer uneingespielten Mannschaft. Auch für einen Torwart wie Trapp, der seine ersten Spiele jetzt bei der Eintracht macht, das ist keine einfache Situation. Aber wenn wir da jetzt einigermaßen ungeschoren davonkommen und den einen oder anderen Punkt jetzt auch gleich zu Beginn holen, dann wird es auch umso besser für die Mannschaft sein. Also das heißt, die kann sich ja jetzt auch ein bisschen Vertrauen, Selbstvertrauen erspielen. Müssen sehen, wie es läuft.
Was ich positiv bei Trapp finde, ist, dass man ihn jetzt auch weiterhin erstmal als gesetzt ansieht. Auch nach der Geschichte im Pokal war ja dann direkt die Aussage, dass er jetzt dann auch erstmal beim Spiel gegen Leverkusen wieder auf dem Platz stehen wird.
Ihm ist auch überhaupt kein bisschen Schuld daran anzurechnen.
Natürlich nicht, aber
also es gibt oft die Situationen, wo du dann sagst, naja, da hat der Torwart sich dämlich angestellt, der weiß doch, dass jetzt der Stürmer da den Elfer rausholen will. Und genau das hast du gemerkt, dass er das sieht, dass er das ahnt, aber er war nun mal unten am Boden. Und er hat das Loch gesucht, wo er reinkriechen kann, aber das ist nun mal nicht da. Das Ding war ganz klar ein Butcher sein Ding und deswegen ganz klare Sache, dass der Trapp jetzt erstmal weiterspielt. Also jetzt den Nikolov zu bringen, wäre die absolut falsche Signalwirkung in Richtung Trapp.
Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich muss auch mal ganz klar sagen, da muss man auch als Fan endlich mal umdenken. Ja, ich meine, das hat man auch schon bei Twitter gleich gelesen. Da ging es dann so, 20 Minuten gespielt und schon hat sich Nikolov den Stammplatz zurückerobert. Das ist auch teilweise, ehrlich gesagt, Bullshit. Ja, weil Trapp konnte dafür nichts und immer wieder auch auf Nikolov hineinzuarbeiten, so nach dem Motto, er ist auch eher der einzige Torwart, das muss mal raus aus den Köpfen. Du musst jetzt endlich mal den Wandel machen. Es gibt keinen besseren Torwart, den wir hätten bekommen können als Trapp. Da muss jetzt auch jeder mal dafür arbeiten, dass er der neue Stammtorwart wird. Und ich will auch andauernd nichts mehr von, oh, jetzt kommt Nikolov wieder rein. Und wenn jetzt ein Trapp mal den einen oder anderen Fehler macht, das ist für die ganze Innenverteidigung, für die ganze Verteidigung ist es eine scheiß Situation. Da musst du dich jetzt erstmal durchkämpfen. Und das ist nicht bei jedem Problem, was passiert, ist das Fähnchen nicht gleich umzuschwenken. Mhm. Da muss man auch mal Standhaftigkeit beweisen. Und ich hoffe auch, dass, wenn man jetzt schon diese Entscheidung getroffen hat, Trapp jetzt gleich am Anfang mit einer uneingespielten Verteidigung reinzusetzen, dass man das auch beibehält. Weil das ist essentiell wichtig, die Torhüter-Position ist eine der markantesten Positionen und die muss man richtig gewissenhaft und dauerhaft besetzen. Und dann kann auch ein Bäumchenwechsel im Spiel nicht förderlich wirken.
Auf keinen Fall.
Ich möchte nur kurz meinen Tweet von gestern rechtfertigen, der hier gerade so harsch von Marvin kritisiert wurde.
Ich habe deinen Tweet gar nicht gemeint.
Pure Sarkasmus, der da rausgesprochen hat.
Ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Deinen Tweet habe ich gar nicht gemeint. Aber es
ich habe direkt bei dem Wechsel, das erste, was ich geschrieben hatte, war, und es ist wie immer, der neue Torwart fängt an und am Ende steht Nikolov im Tor. Aber wie gesagt, das war eher Galgenhumor in der Situation.
Ja, aber es ist, aber wenn du mal geguckt hast in den Minuten, es kam das zack, 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 ja.
Na, weil das ist doch das Erste, was dir in den Kopf springt, ne? Also, und ich denke mir mal, also vom Sebastian kam es halt auch, wir haben es fast zeitgleich getwittert, unabgesprochen.
Ich will ja jetzt kein persönliches, das ist mir doch vollkommen egal, wer das schreibt. Mir geht's nur darum, dass es eine gewisse Denkweise eigentlich immer vorherrscht. Und es waren auch viele Leute, die überhaupt nicht zufrieden waren mit der Tatsache, dass Trapp überhaupt erster Torwart ist. Das will ich, weißt du, ich will darauf hinwirken. Weil ich meine, wir haben so einen guten Torhüter, so einen richtig erfolgreichen Jugendtorhüter geholt. Das war eine Verpflichtung, da hätten die meisten Vereine wären froh gewesen, hätten sie so einen Torhüter bekommen. Und da muss auch mal vorherrschen, nichts mit dieses Denken, ja, Nikolov ist doch der einzige Torwart, der ist einfach der einzige Torwart, weil er einer derjenigen ist, die den Absprung auch mal nicht geschafft haben und nicht immer, weil er Weltklasse-Leistung gezeigt hat. Ich erinnere gerne an die Saison, als Pröll normalerweise derjenige gewesen wäre, der Nikolov ein für alle Mal abgesägt hätte. Problem war nur, dass Pröll sich halt irgendwann verletzt. Insofern Nikolov ist ein guter Mann, der hat über Jahre hinweg genau seine Leistung gemacht, das will ich gar nicht bestreiten, aber jetzt muss man eine neue Zeit ran und die Chance muss einfach geben, weißt du?
Du siehst ja jetzt auch, was aus dem Fährmann geworden ist, ne? Also der konnte sich ja weder gegen Hildebrand noch gegen Unnerstahl jetzt in irgendeiner Art und Weise durchsetzen und ist jetzt Nummer 3.
Ja, das ist auch krass, ja. Im Endeffekt war auch nicht gut für ihn, dass er gewechselt ist. Aber das ist dann halt auch sein Verschulden. Er hat bei uns das Angebot gehabt, bleib bei uns in der Mannschaft, geh mit uns in Liga 2, du hast deinen Stammplatz mehr oder weniger sicher. Wäre für ihn auch optimal gewesen, sich in der zweiten Liga wenigstens mal zu etablieren, weil er kannte die Mannschaft zum großen Teil. Aber ich meine, wenn Fährmann das nicht will und nach höherem strebt, dann hat er dann so, hier diesen, wie heißt dieser Pokal, der Liga Pokal oder was weiß ich, da gespielt wurde, da hatte Ware doch noch der große Elter, hat irgendwie ein oder zwei Elfmeter gehalten und jetzt siehst du nicht mehr, jetzt ist der dritte Torwart. Mhm. Richtig.
Ja.
Kommt vor dem Fall mal besser auch klaren Kopf zu bewahren und lieber
da
mal.
Siehst du, also was ich damit eigentlich sagen wollte, ist aber, du siehst, wie groß die Konkurrenz war. Guck dir einen Kessler an, was aus dem geworden ist.
Ja gut, Kessler, ja, also Kessler hat es ja bei uns nicht gepackt, war aber, habe ich auch schon mal gesagt, ist auch wirklich unglücklich, wie er halt bei der Eintracht gestartet ist. Ne? Warst du auch eine Abwehr, hast du auch eine Abwehr gehabt, die in mehr oder weniger einfach nur ein Hühnerhaufen war und dann waren halt auch ein paar Spiele dabei, da hat er schlecht gespielt. Und dann war es halt abgesägt. Warum? Weil du aber auch den Druck hattest, in der zweiten Liga so viele Punkte so schnell wie möglich zu holen. Ja. Und das ist jetzt auch der Unterschied, ich sag mal, zur ersten Liga, weil da geht es jetzt darum, Spiele nicht ganz so gut laufen. Wir spielen jetzt nicht um die Meisterschaft potenziell mit, ne? Das ist immer gefährlich.
Vermutlich erstmal nicht, zumindest nicht in den ersten drei Spielen.
Ich hätte auch gesagt, wir steigen nicht in der ersten Runde DFB-Pokal aus, ne? Also alles möglich.
Ja, grundsätzlich ist sowieso immer alles möglich.
Auf jeden Fall. Aber gut, so ist es halt. Aber ja. Kollektiv gesagt wurde, wir halten an Trapp fest. Alles andere, Alex, wie du richtig gesagt hast, wäre total unsinnig gewesen. Der Fehler, der lag nicht bei ihm. Der weiß auch nicht, was er machen soll. Das ist blöd gelaufen. Punkt aus Ende. Und jetzt geht's weiter. Ich denke wahrscheinlich eh, so schlecht kann es nicht mehr werden.
Ist jetzt erstmal von auszugehen. Samstag?
Ja, genau, 18.30 Uhr.
Genau.
Tja, was sagen wir dazu? 18.30 Uhr, halbleere Ränge. Wie viele tausend Zuschauer sind da? Insgesamt 31, ne?
Das ist das Maximale, was rein darf, ja.
Ja.
Davon 25.000 oder 26.500 von der Eintracht. Alex, du bist da.
Ja, mach da mal ein Fragezeichen dran. Also ich habe eine Karte, ja, ich dürfte rein. Ob ich tatsächlich da bin, muss ich mal noch gucken. Also ich bin ja nach wie vor krank. Ja, die vielen Treppen da, also ich gehe nicht davon aus, dass ich da bin.
Ja, ja. Ich gehe auch nicht hin. Das ist mir alles zu viel Stress. Ich müsste nämlich die Karten dann auch noch beim Ultra-Fanblog abholen vorher. Ja, die haben sie jetzt nicht zugeschickt, die schicken die nicht zu. Gab sowieso ein bisschen, gab wie immer ein bisschen Stress, wenn du halt dann gleich personalisierte Karten machen musst, ne? Weil die wären ja personalisiert gewesen jetzt. Im Endeffekt, und die anderen Jungs sind jetzt auch im Urlaub, da habe ich dann eh keinen Bock.
Okay.
Ja, das macht dann auch keinen Sinn. Allein darf ich da jetzt dann auch nicht hin. Und weißt du, keine Ahnung, dann muss ich mich wieder allein auf irgendeinen komischen Sitzplatz setzen. Und ich habe eh keinen Bock. Also irgendwie bin ich nicht so, weißt du, entweder richtig mit Stehplatz oder gar nicht, ja?
Das also ich hätte jetzt meinen Sitzplatz anbieten können.
Ja gut, aber geht ja eh nicht. Realisiert, weißt du?
Ach, ich darf auch nur als ich rein. Das heißt, ja. Ich kann an dem Tag meine Karte auch gar nicht weitergeben.
Nein.
Das ist ja auch genau der Punkt, den ich jetzt anspreche. Wir sind ja normalerweise 5 Dauerkarten. Und ist ja auch nicht auf alle Leute personalisiert. Gerade der auch, der eine, der jetzt könnte, mitkommen könnte, der hat normalerweise jetzt gar keine Karte. Ja, natürlich auch kacke. Und jetzt würde ich dann maximal zu zweit ins dahin dappen, das macht für mich dann auch keinen Sinn. Und dann gehe ich lieber früher aus meinem Ufer fest und trinke mal da einen Apple.
Ja, das macht natürlich auch Sinn.
Ja. Aber das war ja eine Bedingung dafür, dass sie die Spieler da reinlassen dürfen, war ja, dass sie gesagt haben, hier die Karten alle personalisiert und nur mit Namen und nicht übertragbar und hast du nicht gesehen, Schnickschnack. Also das waren ja Bedingungen für das ganze Ding.
Auf jeden Fall.
Ja, aber ich war mir gar nicht bewusst, dass das für alle gilt. Ich dachte, doch, das doch. Würde jetzt nur für die versetzten Stehplatzinhaber gelten.
Ich glaub's persönlich so. Also es ist insgesamt so. Naja gut, damit wollen sie halt ausschließen, dass nochmal irgendwas passiert jetzt beim ersten Spiel, was auch lächerlich genug ist. Ich meine, wir haben.
Dann bin ich mal gespannt, wie sie das abwickeln wollen, wenn sie von jedem noch zusätzlichen Ausweis dazu sehen wollen.
Sowieso ein Riesenabfuck. Ich kann mir sowieso nicht gut vorstellen, dass das alles so gut klappen wird. Das Stadion wird noch leerer, als es jetzt eh schon sein sollte. Weißt du, wenn wir jetzt schon, guck mal, alle sagen, dass wir nicht hingehen, wird einigen anderen Leuten auch so gehen. Ich glaube, das wird eine riesen Enttäuschung, das erste Spiel von den Zuschauerrängen, auch weil es natürlich nicht das gleiche ist, wenn du nur.
Es wird halt auch keine Stimmung da sein, ne? Das haben wir letztes Jahr schon gegen, was war denn da, unser erster Gegner, St. Pauli, glaube ich, ne?
Ja.
Da war es halt auch so, dass überhaupt keine Stimmung aufgekommen ist. Du bist halt, da war halt tatsächlich dann so ein Event-Ding, wo du halt hingehst, dich auf deinen Platz setzt, 90 Minuten Fußball guckst und wieder nach Hause gehst. Also da gehst du wirklich nur hin, Spiel gucken, fertig. Da ist keine Stimmung, da ist gar nichts.
Ja. Und ich finde es halt schade, dass das auch dann das erste Spiel ist, was gleich von der Eintracht live als Topspiel des Tages übertragen wird. Ich hätte eigentlich ganz gern gefunden, oder ich hätte es ganz gut gefunden, oder ganz gern gehabt, wenn das Spiel vielleicht auf 15 Uhr zurückgetauscht werden würde. Ist ja nicht passiert, aber wäre eine ganz sinnvolle Sache gewesen, gerade weil jetzt präsentieren wir uns endlich wieder in der ersten Liga und dann treten wir da so dezimiert Fanzahl auf. Das ist halt für den Arsch, ja. Aber gut.
Zeig mal wenigstens keine Randale.
Nee, da recht, ich denke, das ist das Einzige, was man ausschließen kann. Aber gut, darauf darf sich die Mannschaft dann auch nicht verlassen, beziehungsweise da muss sich auf ihre eigene Leistung konzentrieren. Ich glaube, gegen Leverkusen wird es schon tough genug.
Ist eine gute Überleitung zum Tipp. Was glaubst du denn, wie tough?
Boah, das ist schon eine gute Frage. Also ich meine, ich muss ja sagen, Leverkusen hat sich ja nur punktuell verstärkt. War jetzt auch keine absolute Kracherverpflichtung. Die ganzen Verpflichtungen, gerade aus Südamerika, die sie gemacht haben, die müssen erst reinwachsen. Haben aber gleichzeitig ja auch keinen abgegeben von den ganzen Leuten, die ja gerüchtet wurden, dass die eigentlich abgegeben werden könnten. Ich erinnere ja nur an den Bender. Den einen, ich glaube, das ist der Lars. Ne, das ist der Lars.
Ja,
der,
ja, ja.
Die beiden, genau. Der war ja mal bei Bayern im Gespräch und dann hier das mega krasse Angebot Schürrle, wo Chelsea 30 Millionen geboten hat. Und ich glaube, das war noch nicht mal das letzte Angebot. Also, dass der FC Chelsea für André Schürrle 30 Millionen bietet und Leverkusen es nicht annimmt. Also, sie haben halt die Mannschaft zusammengehalten. Ich sag mal so, das wird schon tough. Also, ich sag mal, es wird ein 1-1 Unentschieden. Mit viel Wohlwollen. Was meinst du, Alex?
Ich glaube, und da kommt wieder immer noch meine Euphorisierung durch, ich glaube, das wird es gewinnen. A, weil die Mannschaft eine Reaktion zeigen will, dass sie doch was drauf hat im Vergleich zu Aue. Und B, weil es der erste richtig starke Gegner ist, gegen den wir kommen. Und es ist das erste Mal, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die auch offensiv rangehen wird, die nicht hinten drin steht, wo du wirklich Fußball spielen kannst. Und ich glaube, das spielt uns in die Karten. Plus nochmal den Faktor, dass es das erste Spiel ist, wo jeder geil drauf ist, und die Tatsache halt immer noch dabei im Hinterkopf gegen Aue, wir haben uns blamiert, wir müssen eine Reaktion zeigen. Und deswegen hoffe ich drauf, dass wir das Spiel gewinnen. Wir werden das auf keinen Fall haushoch gewinnen, so klar bin ich dann immer noch im Kopf. Aber ich tippe mal auf ein 2-1.
Das ist ein sehr optimistischer Plan, aber ich hätte natürlich nichts dagegen, René.
Ich glaube schon, dass wir es eher so eine Ermessen oder so ein Gegner ist, wo wir uns dann auch ein bisschen dran beweisen können. Von daher denke ich, dass da viele mit entsprechender Energie drangehen werden. Ich glaube aber nicht, dass es allzu einfach wird und man wird uns das Leben da auch nicht einfach machen. Ich würde jetzt spontan mal auf ein 1-0 für uns tippen. Ich glaube, dass wir uns da doch ordentlich beweisen werden, aber mehr als ein Tor werden wir nicht schaffen.
Es ist halt jetzt wieder eine ganz andere Situation. Ich meine, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass wir nicht zwangsläufig immer die Favoriten sind. Mal schauen, wie halt sich die Eintracht jetzt halt auch in dieser neuen Konstellation wieder schlägt. In der zweiten Liga waren wir immer die Favoriten. Jetzt sind wir meistens wirklich die Außenseiter. Und gerade gegen einen Top-Club wie Leverkusen, die ja eine klasse Mannschaft haben. Die ja eine Mannschaft haben, die letzte Saison eigentlich weit unter ihrem Niveau gespielt hat. Hm. Wir werden sehen, aber also eure Tipps, ich würde sie beide unterschreiben. Aber wenn wir überhaupt einen Punkt holen, bin ich auch schon zufrieden.
Mit einem Punkt bin ich auch zufrieden. Ich habe nur keinen Bock, am Wochenende schon wieder zu verlieren. Also ich will jetzt auch mal wieder ein Erfolgserlebnis sehen. Und ich habe halt noch meine Saisoneröffnungsbrille an. Das wird mit Sicherheit, nachdem wir die nächsten drei Spiele mal verloren haben oder so, auch wieder ganz anders sein. Dann bin ich beim allgemeinen Motzen und alles ist scheiße dabei. Aber im Moment bin ich noch vollkommen euphorisiert. Chaka, los geht's.
Ja, dann wären wir, glaube ich, auch mit der Folge in dieser Woche so ziemlich am Ende.
Ja, im Endeffekt, kurzer Ausblick, das war's. Was soll man noch sagen?
Genau.
Ca. 10 Tage Zeit in der Transferphase. Ob sich da nochmal was tut in Sachen Eintracht, werden wir sehen, aber können wir ja nächste Woche nochmal drüber sprechen.
Ich glaube da nicht so richtig dran, aber hoffen würde ich dann doch, dass wir da in der Lage sind, vielleicht das eine oder andere an Verstärkungen noch zu holen, wobei so richtig dran glauben will ich an dieser Stelle nicht. Aber gut, hoffen wir mal weiter. Wir bedanken uns für alle, die zuhören, für alle, die brav kommentieren. Und ja, melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.